Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo und herzlich willkommen an alle Treuen und besonders herzlich willkommen an alle neuen Fans von Beyond Page Views. Hier sind wir wieder mit unserem Ding des Monats. Wir heißt diesmal drei Personen. Dabei ist wie immer Michael, der kann mal kurz Hallo sagen.
Hallo.
Hallo, wunderbar. So, das hat schon mal geklappt. Und wir haben diesmal noch einen Gast dabei, nämlich den Peter, der sich gleich vorstellen kann. Der ist nämlich unerlässlich für unser Ding des Monats heute. Erstmal hallo Peter, stell dich bitte kurz vor.
Hallo Markus, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Gründer oder Mitgründer und Geschäftsführer von Scobie Analytics, einer einwilligungsfreien Softwareanalyse.
Ja. Wunderbar, genau. Und das soll auch unser Thema sein, also nicht zwingend nur jetzt über Scobie Analytics zu reden, sondern wir wollten überhaupt mal darüber reden, welche Herausforderungen gibt es denn, wenn man sagt, wir möchten auch Daten erheben, wenn keine Zustimmung da ist oder im Extremfall, wir wollen gar nicht danach fragen, was können wir denn da tun?
Ne? So, und das war viele, die Idee. Viele behaupten das ja, dass sie das immer können und dürfen und so.
In der Tat, ja, viele.
Genau, ne? Also deswegen auch der Disclaimer heute vorab. So, Michael hat Meinungen, ich habe Meinungen, auch Peter hat Meinungen. Peter hat vielleicht mehr mit Anwälten über das Thema geredet als ich oder Michael zusammen. Ja. Aber das heißt eben nicht, dass einer von uns hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und wenn ich jetzt irgendwas sage, dann heißt das eben nicht, dass das unbedingt unter allen Umständen und immer und überall so sein muss. Und das gilt im Großen und Ganzen auch das für das, was der Peter sagt. Wobei, wenn er jetzt um den Einsatz seiner eigenen Software redet, kennt er natürlich die Rahmenbedingungen ganz gut. Aber wenn wir jetzt anfangen, weiß ich nicht, über Matomo ohne Einwilligung oder sonst was zu reden, dann wird das mit Sicherheit passieren. Und da haben wir alle unsere Meinungen dazu. Und meine wird abweichen von der von Peter. Aber lasst euch davon nicht verunsichern, sondern bildet euch einfach eine eigene. Und wenn irgendwann irgendwas irgendwo installiert werden soll und ohne Einwilligung betrieben werden soll, müsst ihr euch sowieso im Einzelfall wieder absichern. Weil es kommt auch ein bisschen darauf an, was ihr mit den Daten vorhabt, was ihr da überhaupt genau erhebt und so weiter. Das Tool alleine ist nicht immer ausreichend für die Antwort. Das vielleicht mal als Disclaimer vorab. Gut. Ich habe ja selber mich mit Scobie jetzt schon ein bisschen auseinandersetzen dürfen. Peter hatte mir freundlicherweise, ich weiß gar nicht, Peter, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Hilf mir mal.
Ich glaube über LinkedIn. Wir haben uns mal angeschrieben, ich habe dich angeschrieben und wollte eigentlich mal dein Feedback zu Scobie haben.
Okay, also warst du der Initiator. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr so genau, wer angefangen hat von uns beiden. Aber es ist ja so, dass ich mir häufiger mal einzelne Tools angucke, gerne auch kleinere, wo man jetzt nicht irgendwie einen ganzen Lehrgang braucht.
Wie du immer die ganze Zeit dafür findest, das anzugucken. Ich finde es immer faszinierend. Ich schaffe das immer nicht, die ganzen neuen Tools. Und
Naja, da habe ich mir gedacht, guckst du dir mal Scobie an? Und bin jetzt, also meine Erwartungshaltung war ganz einfach, auch von dem, was ich auf der Website gelesen habe, ja, das ist hier sowas wie Plausible, ne? So ein Tool der Plausible-Klasse. Plausible gibt es da gibt es Simple, da gibt es Pirsch, da gibt es Umami und ich weiß nicht. Und die meisten davon habe ich tatsächlich auch schon mal zwischen den Fingern gehabt und habe da vielleicht irgendwie ein Template geschrieben für einen serverseitigen Tag-Manager oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich mich eben mit vielen von diesen Sachen befasst und dachte, das mache ich mit Scobie auch mal, guck mir das an. Und habe relativ schnell gemerkt, ey, scheiße, das kannst du gar nicht hier so mal eben auf deiner Website einbinden, so wie die anderen typischen Tools. Da ist also schon einer der großen Unterschiede. Habe ich dann sehr schnell gemerkt, habe mich dann damit befasst und war eigentlich relativ begeistert davon, wie einige Sachen geregelt werden. Und deswegen habe ich gedacht, reden wir da heute mal drüber. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt Werbung machen für das Produkt, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, ein wenig darüber zu sprechen. Ja. Michael kann aber jederzeit reingrätschen, wenn ihm es zu viel wird oder wenn er sagt, na, ich würde gerne den Helikopter eine Etage höher fliegen oder so. Das war nicht so sehr in die Details reingehen. Ne? So, das vielleicht auch nochmal vorab. Aber hast du, Michael, schon mal reingeschaut in Scobie?
Ich habe nur in die Oberfläche reingeschaut und ich bin dann, als es dann hieß, es ist eine serverseitige Implementierung, habe ich gedacht, ups, das ist ja, wie du sagst, schon aufwendiger. Das ist ja nicht mehr einfach, ich habe ein JavaScript und ich habe irgendwo eine Information, die ich hinschicke, sondern tatsächlich muss es irgendwo in den Code rein, scheinbar.
In der Tat. Also wir haben ja damals genauso angefangen wie alle anderen auch mit einem JavaScript, was uns dann aber von den Datenschützern also relativ schnell als, das ist nicht einwilligungsfrei machbar, Jungs, empfohlen wurde, das nicht zu tun. Ne? Und so sind wir ja, wir haben ja 2021 im September angefangen, Scobee zu entwickeln. Und wie gesagt, wir haben eben damals auch, ich komme ja aus der Werbeattribution, ich habe auch mal ein Tag-Management-System geschrieben, ich habe viel JavaScript in meinem Leben geschrieben und in diesem Zuge war es für mich eigentlich vollkommen klar, dass ich einfach jetzt ein JavaScript-Snippet baue, dieses JavaScript-Snippet dann irgendwie in den Browser lege und dann damit anfange zu messen, genau wie die Marktbegleiter, die du eben genannt hast, mit Plausible und Umami und so weiter. Und ja, letztendlich sind wir jetzt da, wo wir jetzt gelandet sind, genau deswegen, weil, also auf dem Server, weil es dann irgendwann Ende 2021 das TTDSG, jetzt TTDG, ja, die E-Privacy-Direktive mit der lokalen Umsetzung gegeben hat und wir dort ja keinen Gerätezugriff mehr durchführen durften. Ja, also wir haben relativ eng mit vielen Datenschützern zusammengearbeitet bei der Entwicklung und ja, da war eigentlich direkt, der erste Schritt war kein Gerätezugriff, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ne? Und eben auch keine Übermittlung von personenbezogenen Daten, was in Deutschland ja zumindest die IP-Adresse immer noch ist, an eine Drittpartei ohne Zustimmung.
Ja, also an der Stelle können wir schon mal festhalten, es gibt unterschiedliche Levels von Datenschutz und alle Tools arbeiten irgendwo auf einem unterschiedlichen Level von Datenschutz. Ne? Also wenn ich JavaScript im Browser ausspiele, heißt das ja nicht unbedingt, dass ich JavaScript im Browser ausspiele. Das kann von unterschiedlichen Quellen kommen, nämlich von meinem eigenen Server oder von ganz woanders. Das kann Daten ganz woanders hinsenden oder wieder an meinen eigenen Server. Ne? Also dieses ganze Thema, habe ich eine First-Party-Data-Collection, habe ich ein Skript, was First-Party ist. Aber wenn jetzt der allerhärteste Hardliner daherkommt, dann sagt er, du hast noch nicht mal irgendwie eine Rechtfertigung, dieses JavaScript zu laden, weil es ausschließlich Tracking-Zwecken dient und dann brauchst du es nicht und dann so. Ist für mich zum Beispiel völlig am Thema vorbei. Ne? Es ist ein lokales JavaScript, wie jedes andere auch. Selbst der Google Tag Manager, sobald ich ihn von meinem eigenen Server aus lade, ist es ein JavaScript, wie jedes andere auch. Ich bin nur dafür verantwortlich, was passiert, je nachdem. Zustimmungslage, ja oder nein. Aber an der Stelle hat niemand außer mir, meinem Server, den du eh gerade besucht hast, irgendwelche Informationen bekommen.
Und für mich spätestens dann, wenn ich ein React einsetze, dass ich JavaScript als Umgebung zu meiner Website, habe ich ja schon wieder JavaScript drin. Das ist ja auch nicht mehr serverseitig.
Dann. Du lädst eh schon 600 JavaScript-Dateien, dann ist eine andere mehr oder weniger, ist für mich zum Beispiel total peng egal. Ja, so. Ja. Aber es mag dann jetzt irgendwie Hardliner geben, die es anders sehen und dann ist es das Laden des JavaScript eben das eine Problem. Das Erheben von irgendwelchen Informationen im Browser, selbst da, wenn ich das mache und wenn ich gar nichts erhebe, wie zum Beispiel Browser-Dimensionen oder sonstige Geschichten, ne? So. Da haben all diese Tools, die wir eben genannt haben, gehen da sehr unterschiedlich mit um. Also bei Plausible zum Beispiel wird einfach immer die Viewport-Breite mit übertragen. Ne? Da gibt's kein dafür, kein dagegen. Trotzdem steht auf der Webseite alles super konform. Ist dann auch super GDPR-konform, passt aber überhaupt nicht zu unserer Implementierung der E-Privacy, weil da dürften wir sowas wie die Browserbreite, je nachdem, wie kleinlich wir sind, dürfen wir die nicht erheben und dürfen die dann eben auch nirgendwo hinsetzen.
Ja, also wir sind in dem Fall ja die Datenschützer, ne? Die Datenschutzbeauftragten von, ja, je größer das Unternehmen wird, desto pingeliger werden die ja. Und generell, du hast ja eben gesagt, der Google Tag Manager wird geladen. Letztendlich, also im Moment ist ja Schrems 2 wieder ausgesetzt, aber der Max ist ja schon wieder dran, da einen Nachfolger zu installieren. Generell ist ja allein das Laden von dem Google Tag Manager verbunden mit der Übertragung der IP-Adresse an Google.
Wenn ich das von Google lade, deswegen habe ich gesagt, wenn ich den vom eigenen Server lade, gibt es überhaupt nichts dazu, Kamel.
Können wir das Fass nicht aufmachen?
Nee, gut, das machen wir nicht auf, aber letztendlich, ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass der Zweck der Datenverarbeitung, das ist, worum es geht. Natürlich werden heutzutage 100 Millionen JavaScript-Dateien geladen, wenn du eine Webseite besuchst, gerade in Single-Page-Apps, da wird ja tonnenweise JavaScript geladen. Die Frage ist eben diese technische Notwendigkeit
Aber wenn der Zweck ist, zum Beispiel den Tag-Manager zu laden, damit, wenn ich Zustimmung habe, nachher auch irgendwelche Tags ausgespielt werden können, muss im Prinzip ausreichen. Weil er dient eben dem Tagging und zwar gemäß der Consent-Lage, die irgendwie erhoben wurde. Gut, Haken dran. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, Matomo zum Beispiel spielt nach anderen Regeln, wenn du Matomo on-premise hast, weil dann hast du in der Regel deinen eigenen Endpunkt oder deine eigene Instanz auf deinem eigenen Server, vielleicht auf einer anderen Subdomain. Das bist aber in der Regel wirklich du. Da ist keine CNAME-Foodlei dabei, da sind keine DNS-Records, die irgendwie weitergeleitet werden, sondern das ist einfach in der Regel irgendwie deins. Und da kannst du dann eben auch hingehen und sagen, ja, ich möchte sowas wie so die Viewport-Breite und den ganzen Kram möchte ich nicht erheben und diese ganzen Plugins, die da erhoben werden, ob Flash oder Silverlight im Browser funktioniert, ja oder nein. Das ist ja alles so ein Quatsch, der dann noch mit erhoben wird. So, das kannst du ausschalten. Das ist so ein extra, so ein damals TTDSG-Funktion, die da reingekommen ist, einfach auch, weil sich Datenschützer daran gestört haben. Und dann hieß es für einen großen Pool von Datenschützern, okay, Matomo selbstbetrieben, alles klar. Matomo Cloud, wieder eine andere Geschichte, Daten werden an eine dritte Partei gesendet, ist aber noch Europa, düdelidü, ne, so. Und so hat jeder sein anderes Datenschutzniveau. Was ich bei Scobie jetzt eigentlich ganz cool fand, war, naja, wenn du unbedingt irgendwas im Browser ausspielen willst, dann überleg dir, was du da machst und wie du das machst, ist nicht meine Sache. Wenn du mein Tool einbinden willst, dann machst du das vom Server und sendest auch Daten vom Server. Ne? So. Das war eigentlich genau die, also die primäre Methode, Daten zu sammeln, ist ganz einfach die serverseitige Einbindung. Und dann ist eben per se auch kein Server-Side-Tagging oder sowas mehr im Spiel, wo Events aus dem Browser kommen oder sonst irgendwas, sondern es wird einfach nur das, was eher am Server ankommt, nämlich die Anfrage, gib mir mal eine Seite, die wird genommen und wird dann eben vermessen. Aber selbst da gibt's ja noch Stolperfallen. Und da fand ich, wie Scobie damit umgegangen ist, ganz interessant. Der Peter weiß wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, deswegen werfe ich den Ball einfach wieder rüber.
Ich glaube, du gehst auf die Anonymisierung mit dem Privacy-Proxy, die meinst du, ne? Ja, wir haben letztendlich, das ist ja das, was wir unterschiedlich machen zu allen anderen. Also wenn man es ganz genau nimmt, ne, also und das mussten wir an mehreren Stellen, dann darf eben für die Messung kein eigener Request abgeschickt werden. Ne? Wir sind ja angetreten, um eine Software zu entwickeln, die wirklich, also eigentlich keine Angriffsfläche für Datenschutzbedenken eben gibt. Und eine Sache davon ist eben, haben wir jetzt genug drüber gesprochen, aber eben das Tracking im Browser letztendlich eben auch genau dieses Absetzen eines Requests nur für den Zweck der Messung, weil das ist auch nicht okay, nicht blütenweiß. Ne? Und deswegen haben wir eben angesetzt, wir möchten eben den Request, sobald eben ein Request am Server ankommt, messen wir die Auslieferung dieser Seite als Pageview und erheben dabei so wenig wie möglich Daten. Weil das ist ja auch noch ein Punkt, der eben auch bei vielen unterschiedlich gehandhabt wird. Ne? Diese datenminimale Erhebung, die ist bei uns, steht auch im Zentrum. Ne? Bei uns werden 4 Datenpunkte verarbeitet, die IP-Adresse, der User-Agent, die URL und der Referrer. Und die werden dann mittels eines Skriptes, das auf dem Server der Webseite liegt, eben so anonymisiert, dass die Daten, die bei uns ankommen, keinerlei personenbezogene Daten aus unserer Sicht mehr beinhalten können, weil wir an die Ursprungsdaten wie die IP-Adresse oder auch die volle URL mit eventuell einer E-Mail-Adresse oder sowas dran gar nicht mehr drankommen können.
Genau, ne? Also man verwendet ein, ich glaube, du nennst es sogar Fingerprint, was ja eigentlich kein böses Wort ist.
Ja, also Fingerprint nennen wir es eben nicht, weil es eigentlich, es ist ein anonymous Visitor-Hash, nennen wir es. Wir nennen es Visitor-ID im Code. Ne?
Okay. So. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, früher haben alle Fingerprint gesagt, jetzt sagen alle Leute immer so Session-Hash, Temporal Visitor-Hash und ganz viele tolle, fancy Geschichten. Am Ende des Tages ist es ein Fingerprint. So.
Es ist, wenn du es einfach so einsetzt, ja klar, wird ein Fingerprint erzeugen, passiver Fingerprint vom Request.
Genau.
Auf der anderen Seite sind wir aber, glaube ich, das einzige Tool, das eben sagt, gib mir irgendeine ID. Ist mir vollkommen egal. Wir machen dir überhaupt keine Vorgaben, welche ID du machst. Du kannst den Hash zusammenbauen, wie du möchtest. Du kannst eine ID von dir benutzen. Du kannst auch noch Oktette wegschmeißen oder was auch immer. Einen doppelten Verhashung noch machen oder. Also im Standardfall wird einfach ein Salt, der bei dir auf dem Server gespeichert ist, eben, den wir auch nicht kennen, eben verwendet, um diesen Hash zu erzeugen, sodass wir wirklich auch mit dem Scrambled Eggs, die da ankommen, gar nichts mehr anfangen können. Außer eben einen Nutzer von einem anderen Nutzer für eine bestimmte Zeit unterscheiden zu können. Darum geht es uns. Es geht nicht ums Wiedererkennen über lange Zeit, wie das bei Cookies oder bei anderen Fingerprints ja die Regel ist, dass du eben sagst, okay, ich mache jetzt ein Device-Fingerprint über damals mit, was du eben gesagt, mit Flash dann eben noch die installierten Schriftarten auszulesen und so weiter und so fort. Machen wir alles nicht, sondern wir wollen eigentlich nur wissen, wie viele Concurrent-Nutzer sind gerade auf der Seite.
Ja. Wie gut ist das?
Das ist prinzipiell ausreichend.
Also ist das, also hast du da Zahlen dazu, wenn man das vergleicht mit anderen Tools, die vielleicht cookie-basiert eine höhere Auflösung haben, mehr Entropie und also gibt es da Kollisionen? Weil es gibt ja, weiß ich nicht, immer Grenzfälle, wo 300 Leute die gleiche IP-Adresse haben, Browser und User-Agents unterscheiden sich heute auch kaum noch voneinander, ja, zumindest mal in der Bauserie. Und da hat man vielleicht gar nicht mehr so furchtbar viel.
Ja, vollkommen richtig, absolut valider Punkt. Ich glaube, aber ich meine, es ist ja so ein Quasi-Standard in diesen cookie-losen Tracking-Tools, klar, dass das eben so ein...
Ich habe auch nicht gesagt, du machst das falsch.
Ne? Nein.
Du Zahlen hast dazu. So.
Wir haben diese Zahlen versucht zu erheben, aber eben genau dieses ganze Thema mit Visitors. Also ich meine, das Einzige, was du wirklich vergleichen kannst, sind ja direkt gemessene KPIs, ne? Page-Views. So, das ist eine harte Währung, die kannst du vergleichen, 100 hier, 100 da, okay. Stimmt überein. Bei Visitors, da ist so viel dran. Und gerade wenn du mit Google Analytics das versuchst zu vergleichen, weil die bereinigen, die führen zusammen mit eingeloggten Usern, nicht eingeloggten Usern. Also ich habe das schon 10 Jahre versucht, irgendwie mal auf die gleichen Userzahlen zu kommen. Ist ein aussichtsloses Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir haben doppelt so viele Nutzer. Oder,
also in dem Zusammenhang habe ich mal versucht, die Fehlerquote zu erheben, auf eine ganz einfache Art und Weise. Indem ich in einem Logging, was ich eben selber habe, also ein eigenes, also jetzt nicht Scobie, sondern ein eigenes Tool, in dem ich Daten sammle, bin ich einfach hingegangen und habe nur für den Fall, dass ich Zustimmung habe, Daten erhoben. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich dann eine Cookie-ID nehmen konnte und ich habe mir parallel dazu einfach einen Hash aus den üblichen Merkmalen gebildet und habe mir den dazu geschickt. Und dann konnte ich mir dann einfach in der Datenbank sehr schön anschauen, wie oft es da Unterschiede gab. Ne? Also wie oft hatte ich den gleichen Hash, der aber unterschiedliche Cookie-IDs hatte. Umgekehrt konnte man sich das auch angucken. Da ist die Fehlerquote natürlich marginal, weil das darf eigentlich nicht passieren. Ne?
So, ja.
Das passiert eigentlich immer nur, wenn, weiß ich nicht, du rufst da gerade was ab und das Cookie wird noch geschrieben, es war ein altes da oder wie auch immer. Ne? So kann immer irgendwie was passieren, aber das ist eine Grenzfälle. Und da kann ich sagen, dass die Fehlerquote im erträglichen einstelligen Bereich war, also so roundabout 5%.
Vollkommen okay.
Ne? Und solange das so ist, das ist jetzt allerdings schon wieder 2 Jahre her, ne? So, heute haben wir noch mehr Leute, die auf der gleichen IP-Adresse unterwegs sind. Wir haben noch mehr User-Agents, die eingefroren wurden. Wäre vielleicht ganz interessant, das mal zu wiederholen, weil das ist auch so eine Geschichte, deswegen wollte ich es einfach hier ansprechen. Da wird ganz gerne drüber gegangen, ne? Ja, wir sind cookie-less, alles super. Ja, aber das kommt alles immer auch ein bisschen mit dem Trade-off, ne? So, du klar, kannst halt nicht mehr so genau unterscheiden.
Ja, genau, du kannst eben, aber es geht ja auch gerade nicht darum, einzelne Nutzer zu verfolgen. Ne? Also es geht, und je größer die Nutzungsmenge ist, also je mehr Nutzer du hast, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du 2 Nutzer aus dem gleichen Firmennetzwerk mit der gleichen Rechnerkonfiguration hast. Ja, geschenkt. Gehen die zur gleichen Zeit drauf? Wahrscheinlich jetzt nicht komplett deckungsgleich. Und wenn schon, okay, dann hast du eben doppelt so viele Pageviews für einen Besucher.
Ja, du kriegst heute vom Browser einfach schon gepoolte IPs aus deiner Nähe teilweise. Ja. Ne? Also viele Plugins gibt es dafür und Browser fangen an, das jetzt nativ zu machen teilweise. Und dann ist auch die IP-Adresse einfach im Arsch. Ne? Das ist die genauso unscharf halt wie der User-Agent. Ja, gut, nee, aber auf den Einzelnen kommt es nicht an, ist ein gutes Stichwort. Bei Scobie ist es ja auch so, dass ich auf den Einzelnen im Zweifelsfall nicht gucken kann. Ne? Also Richtig. Wenn eine Kombination von Dimensionen zu einzigartig wird, wird sie einfach zusammengeschmissen mit anderen und dann wird die in so einen Other-Topf geworfen.
Genau, es gibt eben mehrere Ebenen der Anonymisierung, die wir eben durchführen. Einmal diesen Privacy-Proxy auf dem Server, dann werden die Daten natürlich zu uns übertragen. Das ist natürlich ein einzelner Page-View, aber der wird so schnell wie möglich aggregiert und alle Auswertungen im UI passieren nur noch auf aggregierten Daten. Also die Unique-User oder Visitor-Zahlen werden einzeln, ja, werden aus Aggregaten hergeleitet, aber auch unsere Histogramme für die Statistiken, für die Time-Spent-Statistiken und so weiter. Also es sind, sobald die Daten aggregiert sind und dann werden die Rohdaten eben auch sofort gelöscht, dann haben wir keine Einzelnutzer mehr. Und wie du sagst, eben sobald du eben so ein seltenes Benutzungsmuster hast, also ist der Default ist jetzt 3, das ist also mindestens 3 Nutzer an einem Tag über eine Traffic-Quelle auf einer Seite, über irgendeine Eigenschaft zusammen haben müssen, damit diese Eigenschaft im Klartext in den Statistiken zu sehen ist. Ansonsten werden die eben unter Other zusammengefasst oder sonstige.
Ja, Parameter werden rausgeschmissen, das machen viele andere auch. Ne?
Ja. So. Ja, es also gibt ich glaube, ja Spezialisten, die E-Mail-Adresse in Passwort vergessen Links reinpacken und die willst du eben nicht in deinen Daten haben.
Wobei du das ja eigentlich nicht machen müsstest, weil du gibst ja die Verantwortung für die URL an der Stelle ab, wo die Leute die ja auch aktiv senden müssen über das serverseitige Setup. Das heißt, jeder kann ja auch die URL verändern, bereinigen, was auch immer damit tun, was er will, bevor er die ans Kobi sendet.
Aber
du gehst halt nur an und wenn da Parameter dran sind, schmeißt er sie raus.
Ja, aber es ist auch wieder ein Teil, also passiert nicht grundlos, weil das ganze Prinzip muss natürlich Privacy by Design sein, aber auch Privacy by Default. Ne? Das heißt, dass wir müssen, im Prinzip haben wir auch eine Sorgfaltspflicht, eben nicht sagen zu können, auch als wenn wir nur Prozessor sind, können wir eben auch nicht sagen, ja, mach doch, was du willst. Wir helfen dir schon dabei, möglichst sauber zu arbeiten. Und dafür erheben wir eben oder senden nur die Daten an unseren Server, die wir auch wirklich für eine Auswertung brauchen, von der wir vorher wissen, dass wir sie brauchen. Also wenn man sich, ich hatte letztens nochmal einen Abgleich gemacht mit Atomo oder mit PWG, also mit einem anderen Tracker. Und ich habe ein Excel-Sheet bekommen mit einem Export von den Rohdaten. Und mir ist schwindelig geworden. Es gab so viele Daten, so viele Spalten, alles Mögliche, was da drin ist. Also Daten maximal erhoben, immer noch alte Welt, wenn man sagen will. Ne? Weil man eben einfach erstmal alles sammelt und dann guckt, welchen kleinen Teil man davon analysieren will. Und das ist eigentlich unter DSGVO-Gesichtspunkten eben auch schon nicht mehr okay. Ne? Man muss sich vorher Gedanken machen, was möchte ich auswerten? Und genau diese Daten für diese Auswertung, die darf man noch erheben. Ne?
Also für mich ist in meiner Wahrnehmung, ist Kobi einfach gerade jetzt diesmal ist das positiv zu betrachten, liegt halt ganz am unteren Ende der Möglichkeiten, ganz bewusst, deswegen eingeschränkt, weil ich mir da am sichersten sein kann, dass ich mit Datenschutz keine Probleme bekomme. Und alles, was ich sonst so habe, Dinge, die anfangen, im Browser Daten zu erheben, Dinge, die anfangen, Events zu messen oder sonstige Geschichten, kommen alle irgendwie immer mit, sagen wir mal, mit Potenzial dafür, Dinge falsch zu machen. Ja, so. Und der Vorteil, den ich bei Kobi einfach sehe, liegt genau da drin, also in dieser Einschränkung. Ne? Was nicht heißt, dass man nicht, wenn man Events sammeln wollte, liegt es ja an mir, mich über die Ereignisse, die auf der Webseite passieren, irgendwie zu informieren. Und es gibt ja auch Webseite, da weiß mein Server darüber Bescheid. Wenn was in den Warenkorb gelegt wurde, weiß der Server das in der Regel und nicht nur der Browser. Dann kann ich auch anfangen, diese Dinge zu senden. Wenn ich sie ans Kobi senden will, sende ich sie als virtuelle Seitenaufrufe oder sonst was, solange ich mich an die Regeln halte. Ne?
Ja, da entwickeln wir gerade was.
Produktseiten-URL und dahinter ein Add-to-Cart oder sowas, ist das genauso gut wie jedes andere Ding. Wenn ich anfange, Produktdaten dann auch dran zu senden, dann kann es schon wieder problematisch werden. Dann habe ich ein Produkt an einem Tag nur einmal verkauft und so habe ich plötzlich wieder eine Brücke zwischen den einen Daten und den anderen Daten. Aber so aggregiert Ereignisse zu erheben, wäre generell auch noch kein Problem. Man muss halt, wenn man im Paradigma bleiben will, darf man die nicht aus dem Browser sich senden lassen, sondern der Server muss einfach wissen, dass da gerade was passiert ist.
Richtig, genau. Und eben auch, es kommt immer wieder darauf an, was man eben schickt. Du hast gerade Conversions gesagt. Eine Order-ID ist, glaube ich, so das Personenbezogenste, was wir im Moment im Internet haben. Da steckt ja eigentlich immer ein Mensch hinter. Also Order-IDs werden wir nie akzeptieren, in keiner Form, weil es auch keinen Sinn macht. Was willst du, eine einzelne Journey? Wir haben ja keine einzelne Journey. Was soll man da mit der Order-ID? Ja. Auf der anderen Seite eben genau der Punkt, den du gesagt hast. Also wir wollten ja das System von Grund auf so aufbauen, dass wir eben diesen neuen Paradigmenwechsel in der Datenschutzgesetzgebung wirklich reflektieren. Ne? Und das, was früher eben möglich war, einfach alles messen, misst so viel du willst und nimm die 5%, die du brauchst und werte sie eben aus und den Rest hast du eben dann auf Halde. Das geht eben so nicht mehr.
Ja, ne? Durch das System bin ich auch im Prinzip davor geschützt. Also wenn ich jetzt eine Order-ID habe, die in der URL drin steckt, dann sende ich die in der Regel eben auch eindeutig, ne? Das heißt, jede Order URL hat eine andere Order-ID. Da werden es nicht drei Leute schaffen.
Ja.
Ne? So, das heißt, ich habe einfach einen sehr, sehr großen Adertopf nachher. Ne? Das ist also in meinem Interesse dann, diese Informationen rauszuschmeißen, schon bevor ich den Kram überhaupt ans Kobi sende. Zum Beispiel.
Genau. Also in dem Fall kannst du sie eben senden, aber sie wird dann eben verbraucht.
Genau, die wird es eigentlich nie, sagen wir mal, in mehr Auswertungen schaffen, außer halt in diese Sammeltöpfe, die es da gibt.
Genau. Ja. Was wir jetzt eben, also du hast ja eben gesagt, Events, klar kann man da im Moment noch Workarounds über URLs machen. Wir entwickeln aber gerade ein Eventsystem, das eben genau das auch ermöglicht, dass wir eben Events auch akzeptieren, auch Warenkorbwerte, damit wir dort eben eine Verteilung auch anbieten können. Also nicht nur durchschnittlichen und Summe von Warenkörben, sondern auch, wie ist der Median von deinen Warenkörben oder die Top 5% oder sowas geht dann eben auch. Aber eben auch wieder nur aggregiert. Und aber hilft dir dann eben auch gerade bei der Analyse von deinen Marketingquellen, dann eben die mit echten Werten zu belegen. Ne?
Ja. Ja gut, also das Wichtigste, was wir, glaube ich, mitnehmen müssen, ist für alle, die darüber nachdenken, das vielleicht mal auszuprobieren. Michael hat schon immer gesagt, wenn deine Webanalyse keine Ziele hat, kannst du die einfach abschalten.
Ja, weil die fragen sich immer, was will ich mit dem Tool machen? Und Peter, womit vergleicht ihr Scopy? Gibt es einen Vergleich, wo ihr sagt, wir haben so einen Funktionsumfang wie jemand anderes oder?
Eben nicht. Also am Anfang haben wir natürlich versucht, einen Funktionsumfang wie alle anderen auch zu machen, so klassisches MeToo-Produkt eigentlich, ne? Kleines Analytics aufzubauen, klein, aber fein. Und mittlerweile muss ich sagen, also gerade, es gibt keinen Vergleich an der Stelle. Mhm, ne? Wir haben ein paar Features, die sonst keiner hat, wie diese Verteilungsstatistiken auf den Timespans oder auch zur Time to Conversion. Haben eine interessante, wie ich finde, interessante Marketing-Attribution, oder es ist eben keine Attribution, es ist eigentlich nur eine Beobachtung. Und ansonsten haben wir eben das, was wir finden, was eine echte Web-Analyse ausmachen sollte. Und das ist eben alles zu messen. Ne? Also du hast wirklich mal 100% aller Seitenaufrufe, ne? Ohne Adblocker. Und ohne, dass du von irgendwelcher Browser Anti-Tracking-Technology irgendwie beeinflusst wirst, weil du es eben auf dem Server misst, und eben auch so gemessen wird, dass eben keine personenbezogenen Daten, auch keine Gerätezugriffe stattfinden. Ne? Und so hast du einen guten Benchmark. Wir treten ja auch nicht mit Scopy und sagen, hey, schmeiß GA raus, Matomo, alles sinnlose Tools. Auf gar keinen Fall sind das sinnlose Tools. Nur eben der Benchmark zu wissen, was ist denn eigentlich das, was ich auf der Webseite habe an Traffic, den kriegst du eben mit konsentbehafteten Tools, wie auch immer man sie dann eben bestimmt, eben nicht hin. Und gerade bei Werbeeinsprüngen in die Seite hast du da eben direkt negative, also wenn du einen Werbeeinsprung erst mit JavaScript misst, ne, dann geht schon so viel verloren eigentlich, dass du ja nie wirklich eine Abdeckung von 100% deiner Paid-Clicks bekommen wirst, ne, weil du auch noch wieder Adblocker hast. Du hast auch noch die Browser-Anti-Tracking-Technology, die irgendwelche Skripte eben wieder blockiert. Und bei uns ist eben die UTM-Parameter sitzen am Request, der an den Browser geschickt wird. Und in dem Augenblick, in dem der Request beantwortet wird, wird ein Einsprung von Facebook, Google oder wem auch immer gezählt. Und kann dann auch mit der Conversion, die am Ende beim /Danke zum Beispiel Aufruf eben passiert, wieder zusammengeführt werden. Und dadurch hast du eben eine 100%ige Abdeckung.
Ja. Zumindest mal, was die Conversions angeht. Ne? Du hast natürlich eine 100+x%ige Abdeckung, weil du nicht alle Bots rausfiltern kannst. Ne? Die Bots, bei denen Googlebot im Namen steht oder so, die kann man natürlich rausschmeißen. Aber alles andere ist anhand der Daten, die bei dir ankommen, wahrscheinlich auch viel zu schwierig, als Bot zu identifizieren. Ja?
Ja.
Du hast keine IP-Adresse, nichts dergleichen. Das heißt, wo sollst du drauf gucken? Es geht halt nicht. Ne? Also das muss man vielleicht dazu sagen, wer Zahlen haben will, die nach ordentlicher Aufbereitung oberhalb von dem Niveau liegen, was ich aus meinen eigenen Logfiles rausziehen kann, um es mal ganz platt zu sagen, der muss sich darum kümmern, dass er eventuell doch irgendwie mitbekommt, ob jemand ein Bot ist, ja oder nein. Ne? Ob es jetzt so ein Bot-Score ist, der von der Cloud Edge mitkommt und als Header mitgesendet wird und du sagst, weiß ich nicht, alles über 0,5 sende ich gar nicht erst an Scopy oder so, dann hast du vielleicht ein paar False Positives, also du hast einfach zu viel abgeschnitten, das kann sein. Aber da brauchst du deine eigene Strategie, weil das niemand kann zaubern. Oder der es kann, macht entweder ganz viel Geld damit oder hält lieber die Klappe und macht Geld.
Da ist eben auch die Frage, ist die Aufgabe, einen Bot zu identifizieren, wirklich die Aufgabe des Analytics-Tools? Oder sollte nicht deine Webseite eher schon vor Bots geschützt sein? Naja, es gibt mittlerweile mit Cloudflare und wie sie alle heißen, tolle Tools, mit denen du wirklich Bot-Traffic ausfiltern kannst.
Ja. Der gute Bot wird irgendwann, der gute Bot-Schutz meine ich, nicht der gute Bot. Der gute Bot identifiziert sich, den kann man normalerweise erkennen, den kann man rauswerfen. Der gute Bot-Schutz ist in der Lage, nach relativ kurzer Zeit den ersten Request eines Bots kann man nicht immer sicher als Bot-Request erkennen, aber nach einer angemessenen Zeit läuft er einfach gegen 403 oder sonst irgendwas und er kriegt gar keine Inhalte mehr ausgeliefert und dein System kriegt da nichts mehr von mit. Aber das ist auch ein ganz anderes Problem, das werden wir jetzt hier alle drei nicht lösen. Ja. Aber man sollte das im Hinterkopf behalten. Ne? Also da, wo wir ein JavaScript im Browser ausspielen, haben wir zumindest mal nur noch rendernde Bots.
Ja, ja, genau. Da so. musst du dann
wo wir ein JavaScript im Browser ausspielen und einen Consent Manager haben und erst anfangen zu tracken, wenn jemand auf OK geklickt haben, haben wir noch weniger Bots. Ne? So, das ist einfach so. Also Consent ist natürlich auch ein guter Botschutz, aber dummerweise schneidet der halt auch die Besucher ab, die keinen Bock auf den OK-Button gehabt haben.
Ja, und da kommen wir natürlich auch an den Punkt, wo wir jetzt über die Dark Patterns mal sprechen sollten. Ne? Also es gibt ja eben die großen alles akzeptieren Buttons und die kleinen Einstellungen und mittlerweile ist ja eigentlich so die gültige Regulatorik, dass man doch einen gleichberechtigten Alles-Ablehnen-Button haben muss. Und Michael, du sagst eben, wenn du keine Ziele hast, kannst du deine Webseite abschalten. Ja, aber wenn du nur noch weniger als 50% deines Traffics oder deiner Zielerreichung tracken kannst, dann kannst du auch für die Entscheidung eher eine Münze werfen, als da irgendwas zu messen. Dann kannst du auch aufhören zu tracken.
Aber ich würde die Grenze bei 50% gar nicht ziehen. Ich würde die noch niedriger setzen, weil ich glaube, du kannst doch relativ viele gute Entscheidungen treffen mit weniger Traffic. Ich brauche keine 100%. Ich brauche keine 100% Transaktion, wie sie alle haben wollen. Weil du hattest vorhin gesagt, Webanalyse soll das bieten. Nein, für mich noch nie. Für mich brauche ich noch nie 100%, um Entscheidungen zu treffen. Das also wollen immer viele, ist ein Wunsch, aber ich brauche sie nicht.
Ich kann auch mit 10% kann ich, wenn ich genug Volumen habe, wenn die 10% nachher nur noch 3 Leute am Tag sind oder so, ist schwierig, ne? So, aber dann brauche ich ja keine Webanalyse, weil dann wären 100% wären 30, ne? So, das ist also Quatsch. Aber ich kann, wenn man mal davon ausgeht, dass die Rahmenbedingungen sich nicht so rasant ändern, ich kann die Daten von heute mit meinem 10% Sample, die könnte ich immer noch vergleichen mit den Daten von letzte Woche, letzten Monat, vielleicht auch noch im Vorjahr. Von vor 5, 6 Jahren geht gar nicht, weil die Rahmenbedingungen sich so rasant ändern, ne? Und meine Samplegröße sich immer mehr ändert und es auch immer wieder andere Leute gibt, die dann eher dazu tendieren, mal vielleicht wirklich auf OK zu klicken. Und dann hast du auch immer diesen Bias in den Daten, weil klar haben die Leute, die OK geklickt haben, wahrscheinlich eine höhere Conversion-Rate als die, die ich berechne, wenn ich versuche, das Ganze hochzurechnen oder so. Aber dafür gibt es Modellierungen, Trends gehen auch nicht kaputt. Wir haben in der Webanalyse noch nie auf absolute Zahlen geschaut. Wenn da irgendwo stand 17.368 Besucher, war das noch nie die Wahrheit und wir wussten das schon immer. Aber wenn da 17.385 stand und im letzten Monat stand da nur 9.000, dann weiß ich auf jeden Fall, dass da was passiert ist und das kann ich auch mit Ausschnitten machen. Also ganz so schlimm finde ich nicht. Es ist nicht Münzwurf, wenn ich 50% der Daten habe. Aber es kommt darauf an, was ich damit machen will. Wenn ich Marketing-Aktivierung will, dann will ich natürlich möglichst 100% der aktivierenden Daten nutzen. Aber da müssen wir gar nicht drüber reden, weil Marketing-Aktivierung erfordert so oder so Consent. Da komme ich mit keinem Umweg dran vorbei. Und selbst wenn ich es käme, würde ich es nicht machen wollen. Du willst nicht jemanden in deiner Remarketing-Liste haben, der weiß, dass der 15 Mal Nein gesagt hat und nie Ja. Und wenn der plötzlich nachher doch dein Produkt sieht, ne, dann hast du vielleicht eher ein Problem. Insofern, also, weiß ich nicht. Ne? Marketinganalyse, schön und gut. Insights aus Marketingdaten, also gucken, gerade gesagt, OTMs kommen rein, Conversions kommen raus. Das kann ich alles zuordnen. Ich kann selber bestimmen, ob dieser Kanal profitabel ist oder jener Kanal profitabel. Alles aus den Daten, die ich in Scoby habe. Aber ich muss dieses Wissen nehmen, raustragen in die Tools und dann da selber Entscheidungen treffen. Ich kann mit Scoby-Daten nicht einfach ein automatisches Bidding in Google Ads betreiben oder Facebook mit genug Daten versorgen, dass da irgendwie Kampagnen erfolgreich gesteuert werden können oder so. Das ist halt ein Problem. Das geht nicht. Das löst auch lösen auch andere Webanalyse-Tools nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt Webanalyse-Tools, die das lösen und ich halte das für problematisch, dass die Daten aus diesen Tools überhaupt in Marketing-Tools importiert werden können als Offline-Conversions oder sonst was.
Ja, also bei Marketing-Aktivierung und so weiter, du, ich habe lange noch in der Tech gearbeitet. Das Ganze, was da passiert, es ist gut, dass es die Consent-Banner gibt und es ist auch gut, dass sich alle dran halten müssen. Ja, und gerade eben diese serverseitigen Conversion-Feedbacks über verhashte E-Mails bin ich überhaupt kein Fan von. Das Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich, vielleicht brauchst du nicht 100%, um zu optimieren, aber du musst ja schon mal ungefähr wissen, wo du ungefähr liegst. Natürlich kannst du dann sagen, okay, mein Konsentool, das wird mir das schon sagen. Das Konsentool hat aber natürlich auch irgendwie in der Regel ein bisschen höhere Werte als wir, weil also vielleicht möchten die ja auch einfach zeigen, wie toll ihre Consent-Banner funktionieren. Ne? Also die sind jetzt auch nicht, also macht man ja auch den Bock mit zum Gärtner. Genauso wie wenn du eben einfach nur dich auf Google Analytics und darüber eben verlässt, dass Google Analytics dir sagt, dass die Google Ads super funktionieren. Ne? Das war früher bei Facebook und Atlas genau das Gleiche. Ne?
Jeder Kanal findet sich natürlich auch sowieso selbst am besten, ne? Und die Wahrheit kommt dann eben auch nicht aus der Webanalyse in der Regel, ne? Weil also spätestens bei Google Analytics weißt du auch gar nicht mehr, wie die Attribution funktioniert. Die ist für dich eine Blackbox, ne? Kannst du noch vergleichen mit Last Click? Ist nicht selten kommt da fast das Gleiche raus. Insofern kann die datengetriebene Attribution entweder nicht so unheimlich viel zaubern oder die macht zumindest nicht so unheimlich viel kaputt. Wir haben immer gesagt, alles ist besser als Last Click, aber wenn ich jetzt heute in Google Analytics beides vergleiche, dann sehe ich gar keinen großen Unterschied, wenn ich ganz ehrlich bin, bei den meisten.
Ja. Also, ich meine, wir sind ja alle ungefähr, glaube ich, im gleichen Alter. Wir wissen ja alle, woher Last Click noch kommt. Das kam von der Attribution für Affiliates. Ne? Ein Affiliate hat nur dann ein CPO bekommen, wenn der letzte Klick vor der Conversion war. Und diese Last-Click-Geschichte, weil man dann natürlich auf einmal von Affiliate auf mehrere Kanäle aufgegangen ist, eben auf SEA und Display und alles sowas, hat man gesagt, Last-Click haben wir da auch schon, dann wenden wir das jetzt auch auf alle anderen, dann ist fair. Aber dieses Gewinnen einer Conversion, ne, also dieser Last-Click, der hat ja, also gerade beim Media-Buying oder beim Werbungskaufen, einen riesen Nachteil, weil du kannst nicht den letzten Klick kaufen. Du kannst nur alle Klicks kaufen und du weißt nicht, wann es der letzte Klick ist. Insofern macht diese ganze Attribution auf diesen letzten Klick wirklich nur für Affiliates Sinn, wenn man sie vergüten will, aber nicht, wenn man andere Media einkaufen möchte. Ja, und bei der datengetriebenen Attribution hatte ich eben auch in früheren Projekten regelmäßig das Problem, dass Kunden zu mir gekommen sind und gesagt haben, Peter, jetzt habt ihr da an den Touchpoint geschrieben 2,4. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Es ist erstmal, also die Analysten sagen, es ist erstmal 2,4. Und ob das jetzt besser als 2,3 ist, das wird sich dann noch zeigen. Also darauf dann Budgetentscheidungen zu treffen und dann am besten noch automatisiert, ist mindestens mutig. Und deswegen haben wir es eben ganz anders gemacht. Wir gucken einfach nach einer Beteiligung eines Klicks an einer Conversion. Also uns ist die Position in der Journey vollkommen egal. Wir sagen einfach, die 1.000 oder die Klicks, die du über deine 1.000 € letzten Mittwoch auf Facebook generiert hast, von den Nutzern, die ja gekommen sind, haben 5% konvertiert. That's it. Und
Unter
damit
der Voraussetzung, dass ich in der Lage gewesen bin, dir einen Visitor-Hash zu senden, der über die Journey eben konstant geblieben ist.
genau, wir sprechen jetzt vom Freitag.
Ne?
Naja, natürlich, ja klar.
Ja,
Aber ich
ne?
glaube, so eine 7-Tage-Geschichte, die kriegt man dann schon hin. Wir haben ja auch, wie gesagt, nicht wieder die Einzeljourney. Wir haben einfach nur so eine Logikwolke, wo drin steht, ob ein Visitor-Hash schon mal da war oder ob er eben in einer bestimmten Kampagne war. Und dann können wir dann eben zurückattribuieren, dass von den Nutzern, die über diese UTM-Parameter gekommen sind, eben auch X-Converter waren. Das ist dann eben einfach nur wieder ein Zähler, der hochgezählt wird, also auch wieder komplett anonym.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was dir beim eine ganz einfache ROI-Analyse ermöglicht.
Ja,
Das
nee, finde ich aber eigentlich ganz smart. Ja.
kenne ich auch kein anderes Tool, das das so macht. Ja.
Was man vielleicht auch dazu sagen sollte, weil eins, was viele dieser ganz einfachen Tools zum Beispiel nicht bieten, ist das, was ich bei Matomo und bei Pivik Pro zum Beispiel enorm als positiv empfinde, wenn man sowieso schon sagt, ich möchte auch irgendwelche Daten erheben, wenn keine Zustimmung da ist. Ne? Beide haben ein reduziertes Set an Dingen, die da gesammelt werden. Es gibt Dimensionen, die sind einfach nicht mehr belegt. Auch wenn du durch den Export vielleicht schockiert warst, war es vielleicht wenigstens etwas, was mit Consent gesammelt wurde. Ne? Also wenn ich keinen
Bestimmt,
Consent
ja.
habe, ist das schon durchaus dimensionsärmer, was da erhoben wird. So, und dann habe ich halt sowas wie einen Hybridmodus. Da kann ich einfach hingehen und sagen, ich frage eh nach Zustimmung und egal, ob die ja oder nein sagen, ich mache gerade irgendwas. Ne? Das finde ich aus verschiedensten Gründen sexy, weil ich nämlich erstens zum Beispiel bei der Implementierung schon die Entscheidung treffen kann, was passiert mit den Leuten, die weder Ja noch Nein sagen. So, die nehme ich da zum Beispiel gar nicht rein. Ne? So, die, die Ja sagen, die kann ich im Hybridmodus mit Cookies messen, die, die Nein sagen, in reduzierter Form und ohne Cookies. Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die ich persönlich gar nicht so verkehrt finde. Ja?
Kann Sinn
Als
machen.
Kobi mache ich im Prinzip was Ähnliches. Und zwar, wenn ich Zustimmung habe, dann habe ich ja in der Regel den ersten Request schon rausgeschickt. So. Ja. Auf meiner Website wird aber nach Zustimmung gefragt. Und ob Zustimmung da ist oder nicht, weiß ich, dadurch, dass die Cookies ja bei mir wieder ankommen in dem Request. Und was ich eben mache, ist tatsächlich, wenn ich eh schon nach Zustimmung frage, kriegen die Leute, die mir Zustimmung geben, eben auch einen Cookie von mir mit einer eigenen ID. Das ist jetzt kein Google Analytics Cookie oder sonst eins. So, das Ding lebt aber halt ein bisschen länger. Ist auch irgendwie ein HTTP-only, kann JavaScript nicht dann rumfummeln und so. Ist so okay, wie es sein kann. Und ich, da ich ja selber Scobie mit Daten füttere, kann ich ja die Entscheidung treffen zu sagen, okay, jetzt habe ich zwar den Eintritt von dem Kollegen da gerade, ne, den verwerfe ich jetzt, wenn ich plötzlich anfange, den Rest der Session mit einer anderen ID zu senden, aber den Trade-off kann ich ja durchaus in Kauf nehmen, wenn ich sage, dafür kann ich den aber morgen und übermorgen wiedererkennen und kann dann eben vielleicht auch so eine Journey, die über mehrere Sessions geht, nachher noch bis zu einem Ziel zurückverfolgen.
Ja, total. Also ist absolut ein valides Pattern und das Einzige, was da eben schwierig ist, ist dann eben die unique Zahl wieder zu bezeichnen, rechnen. Ne? Also dann hast du eben ein paar oder einen undifferenzierten Bereich, wo du den ersten Page-View nicht hast, wo du einen User hast, der wirklich eben ein Bouncer war. Ne? Dann hast du welche, die über diesen IP, User Agent, Anonymous Hash, wie auch immer, dann eben über ein paar Tage vielleicht zu identifizieren waren. Und dann
könnte man machen. Ne? So, also bei mir zum Beispiel, bei mir entsteht dieses Loch gar nicht, weil bei mir der Trigger tatsächlich ja immer noch ein Request aus dem Browser ist. Ne? So, ich habe bei mir sowieso den eigenen Tracking-Endpunkt und dann habe ich Scobie einfach zusätzlich zu vielen anderen Tools angebunden. Und da kommen die Requests halt an, nachdem jemand ja oder nein gesagt hat. Ne? So. Also bin ich genau in dieser Lage, vom ersten Request an entweder halt eine persistente ID zu nehmen oder ich baue mir halt so einen Hash mit einem Salt, wo ich ja selber auch die Entscheidung treffen kann, wie oft ich den Salt wechsle.
Richtig, genau. Ne? So. Und das ist ja eben auch der...
Ne? Meiner verstirbt zum Beispiel einfach über Mitternacht. Ne? So, also ich kann jemanden dann sowieso, wo keine Zustimmung ist, kann ich den, selbst wenn der mit der gleichen IP, dem gleichen Browser morgen wiederkommt, kann ich ihn einfach nicht wiedererkennen. Ne? So, das ist aber eine persönliche Entscheidung, die ich in meinem Setup getroffen habe, weil ich das anders sonst nicht eben rechtfertigen kann.
Ja, finde ich gut so.
Ne? So arbeitet man Tomo übrigens auch.
Ne? Ja. Ja, machen ganz viele. Ne? Mitternacht den Hash durchrotieren.
Genau.
Okay.
Ja. Was gibt es noch zu sagen? Wer Bock hat, Scobie mal zu testen, der kann, ich mache jetzt mal die Werbung für dich, bis zu 250.000 Requests.
Ja, das ist ziemlich viel.
Finde ich auch ziemlich viel. Also halbes Pivik pro Volumen. Da können sich so manch andere eine Scheibe von abschneiden. So,
und sind ja auch weniger Informationen, also weniger Speicherplatz.
Wow. Ja, genau. So, also für die Millionen kann man sich... Ja, du hast keine Rohdatenspeicherung, ne? Hat der Peter ja gerade selber zugegeben. Mhm. Ja, ja. Ne? Du hast eine zeitweise Rohdatenspeicherung, die werden dann prozessiert, danach hast du nur noch aggregierte Daten.
Ja.
Dann frisst es vielleicht auch nicht so viel, trotzdem finde ich es ein relativ großzügiges Angebot. Ja, und für viele kleine Websites reicht das vollkommen aus. So, und wenn ihr eine kleine Website habt und ihr fragt euch sowieso die ganze Zeit, warum diese ganze Consent-Geschichte für die paar Daten, die ich dann nachher habe, und ich gucke nur alle naslang mal ins Dashboard, ist es vielleicht eine gute Idee, mal zu sagen, so, wenn ich wirklich nur für mein selbst installiertes X, Y oder Z hier irgendwie nach Zustimmung frage, könnte man vielleicht sich überlegen, das mal parallel zu installieren. Und wenn man danach merkt, da kriege ich das Gleiche raus wie aus dem anderen Ding, dann schaltet das andere Ding vielleicht einfach ab.
Ja, aber während der Werbung habe ich noch eine Frage dazu. Also, wenn ich das einbaue, sei es mit einem WordPress-Plugin oder wie auch immer, was ihr auch anbietet, ich muss mich schon um das Aussehen der Bots selber kümmern, oder?
Nein. Nein, nein. Also die Bots, die Good Bots, die einfach erkannt werden können am User Agent, die werden natürlich rausgefiltert. Ja, die zählen auch nicht in die 250.000 rein. Also es würde jeden Shop, glaube ich, an den Rand des Ruins bringen, wenn man jeden Page-View von jedem Bot eben mit tracken würde.
Okay. Also weil ich vorhin dachte, User Agent Visitor ID, die URL und Referrer, die kriegt ihr mit.
Ja,
okay,
genau. Gut. Ja, ja, genau. User Agent, da machen wir ja auch eine Device-Analyse drauf, auch eine App-Analyse, dass wir sagen können, aus welchem In-App-Browser kam wie viel Traffic, aber eben vor allen Dingen auch eben um den Bot-Traffic eben den identifizierbaren, über den User Agent identifizierbaren Bot-Traffic dann eben auch auszufiltern. Ne, dass du eben wirklich nur Nutzerinteraktionen dann eben im Dashboard hast. Okay. Ja. Also wir haben auch die Idee, ein Dashboard zu machen für Bot-Traffic, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist vielleicht auch interessant. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Weil letztendlich ist das, glaube ich, eine Sache, die gerade jetzt im Zuge von OpenAI und wir crawlen einfach mal alle Inhalte ab, einfach mal zu wissen, wer greift eigentlich auf meiner Seite zu und identifiziert sich natürlich immer nicht mit irgendwelchen Dark Patterns.
Ist ja das, was du dann auch bekommst, wenn du eben Logfile-Analyse machst. Ich
wollte sagen, das sind Logfiles.
Ja. Genau, und das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Also wenn das nicht plötzlich die zusätzliche Analyse, weil die Daten sind ja eh da, ne? So. Ja. Die haben noch nicht mal Rechte. Das heißt, da musst du gar nichts mehr machen, ne? So,
die haben noch keine Rechte. Das ist KI, bald hat die bestimmt Rechte.
Wenn ein Bot nur einmal gekommen ist innerhalb der Auswertungsperiode, brauchst du den trotzdem nicht unter Other zu konsolidieren. Das ist das Schöne daran. Du kannst dir wirklich komplette Statistiken zeigen. So, wenn du das eingebaut bekommst, ohne dass sich dadurch das Kontingent, was die Leute da eben abgerechnet bekommen oder was es frei zur Verfügung gibt, wenn sich das nicht daran ändert, wären wir ja blöd, wenn wir sagen würden, das ist uninteressant. Ich kenne nicht viele Leute, die sich die Zeit nehmen, tatsächlich mal Logfile-Analyse zu betreiben, da mal reinzuschauen und so weiter. Das ist vielen auch ganz unbewusst. Mir war es, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich meine Denial-of-Service-Attacken teilweise selber gemacht habe durch diese ganzen durch diese ganzen Dinger, die ich da draußen, Uptime-Robot, Pingdom, Trifa, Trulala, ne? So, die habe ich ja auch alle irgendwie im 30-Sekunden-Takt irgendwie, weil es ging, ne? So. Und das ist dann in Summe ist das auch total bescheuert, ne? Weil dann ist dann Top-Traffic kommt von diesen ganzen, ist die Website noch ab.
Ja. So.
Und wenn du Pech hast, ist sie genau deswegen down, ne? So, also da habe ich eben auch mein eigenes Verhalten oder auch das Crawl-Verhalten. Oder wenn die Leute mal sehen, dass da plötzlich jeden Dienstag irgendwie 37.000 Requests sind aus dem scheiß Screaming Frog oder so.
Oder aus Systrix oder so, was ja auch schon mal früher mal in Analytics zu sehen war und so.
Genau. Ja, jetzt nicht mehr. Die haben ja auch einen eigenen, also du kannst den User-Agent ja anpassen, ne? So, wenn du mit Systrix crawlst und sagst, ich bin der Google-Bot, dann solltest du eigentlich nicht mehr erscheinen. Wenn du da Systrix reinschreibst, wird er, glaube ich, inzwischen auch ausgefiltert. Zumindest mein Bot-Filter macht das.
Genau, das wollen wir dann gleich. Genau. Stellen wir auch für gleich das. Okay. Nee, super, schön. Das ist war spannend auf jeden Fall. Interessant.
Ich hatte noch einen Punkt, weil der geht mir gerade nicht in den Kopf, also eben die vollständige Abdeckung. Ihr hattet vorhin gesagt, die braucht man eigentlich nicht. Also wir haben doch einige Kunden, bei denen das doch eine hohe Relevanz hat. Also gerade
die habe ich auch, Peter, die habe ich auch. Die sagen, ich brauche 100% der Transaktions-IDs, ich brauche 100% hier, ich brauche 100%. Aber was machen die damit? Das ist dann die Frage. Die wollen das immer, das verstehe ich. Aber was machen die damit, außer jetzt zum Beispiel nachzuweisen, dass der Jahresbericht der Versicherung über x-mal runtergeladen wurde, damit es als Veröffentlichung gilt. Dafür ist es wieder sinnvoll.
Performance-Agenturen, auf jeden Fall. Bei denen hängt an jedem Download eine Vergütung, also Affiliate.
Ja, aber es ist eine Performance-Agentur. Wenn die auf Logfiles gehen, was ja sozusagen das Server-Side ist, finde ich das schon schwierig. Weil das für mich keine Performance, wenn ich sozusagen jeden mittracke.
Ja, aber es geht ja nicht um jeden, sondern jede. Also es geht ja um Nutzung, nicht um Nutzer. Es geht ja darum, dass die Aktion, für die sie vergütet werden, auch komplett vergütet wird. So, das ist ein Use Case. Der andere Use Case, wir haben einige Verlage auch als Kunden, die einfach mal wissen wollten, wie viel Reichweite haben wir denn wirklich? Ja, und das ist wirklich ein richtig guter Use Case, finde ich. Weil letztendlich
aber das ist ja Reichweite, die sie nicht verkaufen können. Was macht ihr
mit der Reichweite? Ja, natürlich, also im Moment. Ne? Aber ich meine, kontextuelle Werbung, jetzt diese Woche habe ich gesehen, bei SmartClick gibt es jetzt vegane Ads. SmartClip ist ein Video-Ad-Server, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die machen jetzt eben konsentfreie, also eben nicht monetarisierbares Inventar zu monetarisieren. Und solange eine Zeitung eben nicht weiß, wie viel Traffic sie tatsächlich hat, wie viel sie monetarisieren könnten, wenn die Ad-Technology sich mal dazu durchringen würde, tatsächlich mal eine Lösung dafür anzubieten. Also dieser Use Case, der ist, natürlich hast du vollkommen recht, im Moment ist das für die toter Traffic. Aber das darf, finde ich, nicht so bleiben.
Ja, also ich sehe ganz viele Einsatzzwecke für euch. Auch die ganzen Universitäten, die immer sagen, wir dürfen nichts tracken wegen Datenschutz und so. Da sehe ich euch auch. Weil das ist tatsächlich für die wollen ja auch wissen, was da los ist. Ob die damit was machen, ist dann die andere Frage.
Ja, klar.
Aber in dem Bereich, wo eben das meiste Geld fließt, ist, glaube ich, immer noch so, dass man halt schon nicht die gesamten Daten braucht. Und da ist ja auch schon der Trend. Ich hatte ja beim letzten Mal hier den Philipp da auch zu diesem, zu anderen, hier, wie hieß das, MMA, MMM?
Media Mix Modeling.
MMM, genau. Genau, MMM, ja. Genau. Das ist ja auch noch komplett weg von den Daten, mehr oder weniger, also zu den großen Daten. Also.
Ja, ich meine, das ist ja dann das, was zusammen mit der datengetriebenen Attribution und MMM, dann wird ja versucht, dieses holistische Bild des Marketings aufzubauen und dann dir zu sagen, wo du jetzt dein Budget reinstecken sollst. Aber dann sprechen wir ja auch nicht von 5 Euro am Tag, ne, sondern
Aber die Antwort kriegst du dann sowieso nicht, wenn du nicht auch noch testest. Ne? Das muss ja noch mal.
Also auf jeden Fall, mein Fazit von heute ist, statt jemandem jetzt irgendwie plausible oder wie auch immer die alle heißen, Markus, du kennst den Namen, würde ich den eher jetzt Scobie empfehlen für ihren WordPress-Blog, um zu gucken, was haben die da eigentlich, was läuft da eigentlich an Traffic ein und so. Ist nicht ganz eure Zielgruppe, Peter, ich weiß, aber solche Leute würde ich das auf jeden Fall schon mal empfehlen.
Also wir, klar sind wir auch B2B unterwegs, aber wir haben dieses WordPress-Plugin ja entwickelt, weil wir eben, wir möchten ja eigentlich eben auch, also tief in uns drin haben wir natürlich auch so eine Idealisten-Ansatz. Ne? Wir möchten ja, oder sagen wir mal ich, ja, zumindest ich, ja, ich habe lange in der Ad-Technology gearbeitet, ne? Und ich habe eben gesehen, was da alles, also wie viel Schindluder da mit Daten getrieben wird. Und mir tut es persönlich sehr gut, einfach eine Lösung zu schaffen, die einen Gegenpol dafür liefert. Und wieso sollen wir nicht, warum soll es nicht möglich sein, Nutzer oder eben Website-Betreiber wieder in die Lage zu versetzen, ihren Website-Traffic zu messen? Weil das ist das, was ein Statistik-Tool ja machen sollte. Ich meine, Google Analytics ist ja nicht dafür gebaut, um dir Statistiken zu liefern. Ne, aber natürlich war der Deal früher super. Also, ne, du hast es eingebaut, 97% haben auch nicht auf Opt-out geklickt, du wusstest genau, wie viele Nutzer du auf der Seite hast, alles prima. Aber letztendlich, das funktioniert so heute eben nicht mehr. Und dafür jetzt noch eine neue Lösung zu schaffen und auch Blog-Betreibern da eine Lösung, wir haben tatsächlich einige Blogs, die uns benutzen, und auch gar nicht so kleine.
Ja? Ja. Man muss es ja auch nicht als Katze im Sack kaufen. Es gibt, glaube ich, du kannst einfach dich auch in Demo-Daten einloggen, ne, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau. Einfach einloggen und dann hat man direkt Zugriff auf Echtdaten, die sind anonymisiert. Also machen manchmal von den Werten her, habe ich schon ein paar Mal gehört, das ist eben ein bisschen lustig. Teilweise kann man sich das vielleicht nicht so richtig vorstellen. Aber wenn man eine Demo haben möchte, weiß nicht, wie in was für ein Wespennest ich mich jetzt setze, aber da kann man sich auch gerne bei uns registrieren für eine Demo. Dann zeigen wir euch, dass das funktioniert.
Welches Wespennest?
Ja, also Peter macht sich jetzt Gedanken, dass er jetzt bis nach Weihnachten den Terminkalender voller Demos hat.
Ach so.
Erstens wäre das ein Luxusproblem. Zweitens halte ich das für extrem unwahrscheinlich. Außerdem, wer sich überhaupt einen allerersten Eindruck verschaffen will, muss sich ja nicht unbedingt die Demo geben, sondern ich habe ja auch ein kleines Scobie-Kurzvorstellungsvideo gemacht auf YouTube. Das werden wir einfach nochmal verlinken und dann könnt ihr auch da reingucken. Dann kann der Peter doch... Super. Doch nachmittags mal was essen und Weihnachten feiern und so.
Okay, cool.
Vielen Dank.
Ja, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst, Peter, und für deine Einblicke. Ich sag mal tatsächlich bewusst aus dieser von Datenschutzleuten zusammen, also in einen sehr interessanten Zustand gebrachten Lösung. Wie du selber gesagt hast, hat das auf einem ganz anderen Level angefangen und sollte auch was ganz anderes sein. Aber das, was du da jetzt hast, ist, glaube ich, deswegen in Feature-Listen deswegen schlecht vertreten, weil es halt viele Features hat, die diese typischen Web-Analyse-Lösungen vielleicht nicht haben. Aber eben bewusst, also das Fehlen dieser Features ist Feature. Und dafür gibt es bei dir Funktionen, die man bei den anderen nicht sucht. Wir haben jetzt gar nicht drüber geredet, wie das Thema KI es geschafft hat in dein Tool und so weiter.
B-Testing auch. Geht, ne? Auch super, ne? Ja.
Und also es ist nicht nur einfach Seitenaufrufe, gucken, wo kamen die her, wie viele Leute, alles klar, wieder raus. Da kann man schon ein bisschen mehr mitmachen. Schaut es euch einfach an, würde ich sagen. Ich bin ja, merkt es ja, durchaus ein Fan. Sonst hätte man eine ganze Veranstaltung hier wahrscheinlich nicht stattfinden lassen.
Ja, dann auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich viel Spaß gemacht und war mein erster Auftritt in einem Podcast. Insofern vielen Dank. Wird mir sehr in Erinnerung bleiben.
Das war gar nicht schlimm.
Okay. Nee, hat nicht wehgetan.
Nee. Wir haben gar nicht gebohrt.
Sagen, bis dann.
Ja, bis dann. Tschüss zusammen.
Ciao.